Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft. Siehe auch: Artikel zu Hochindustrialisierung in Deutschland. In die Zeit des Kaiserreiches fielen fundamentale demographische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen, die in einem erheblichen Maß auch Kultur und Politik beeinflussten. Weniger stark verändert haben sich in dieser Zeit die konfessionellen Unterschiede. Aber auch sie waren für die Gesamtgeschichte des Reiches bedeutend. Gleiches gilt für den Widerspruch zwischen dem Anspruch, Nationalstaat zu sein, und dem Vorhandensein von zahlenmäßig nicht unbedeutenden nationalen Minderheiten. Konfessionen und Kirchen im Kaiserreich. An der allgemeinen Konfessionsverteilung der frühen Neuzeit änderte sich grundsätzlich kaum etwas. Weiterhin gab es fast rein katholische Gebiete, Nieder- und Oberbayern, nördliches Westfalen, Oberschlesien unter anderem, und fast rein protestantische, Schleswig-Holstein, Pommern, Sachsen etc. Die konfessionellen Vorurteile und Vorbehalte, insbesondere gegenüber gemischt konfessionellen Ehen, waren daher weiterhin erheblich. Nach und nach kam es durch Binnenwanderung zu einer allmählichen konfessionellen Durchmischung. In den östlichen Reichsgebieten kam häufig auch ein nationaler Gegensatz hinzu, da dort weitgehend die Gleichung protestantisch gleich deutsch, katholisch gleich polnisch galt. In den Zuwanderungsgebieten, etwa im Ruhrgebiet und Westfalen oder in einigen Großstädten, kam es zum Teil zu erheblichen konfessionellen Verschiebungen, insbesondere im katholischen Westfalen durch protestantische Zuwanderer aus Ostprovinzen. Politisch hatte die Konfessionsverteilung erhebliche Folgen. In den katholisch dominierten Gebieten gelang es der Zentrumspartei, die überwiegende Mehrzahl der Wähler für sich zu gewinnen. So gelang es den protestantisch geprägten Sozialdemokraten und ihren Gewerkschaften kaum, in den katholischen Teilen des Ruhrgebietes Fuß zu fassen. Erst mit der zunehmenden Säkularisierung in den letzten Jahrzehnten des Kaiserreiches begann sich dies zu ändern. Judentum und Antisemitismus. Neben den christlichen Konfessionen gab es eine kleine, insgesamt im prozentualen Anteil, der bei knapp 1% der Gesamtbevölkerung lag, ständig schrumpfende jüdische Bevölkerungsgruppe. Die Ursache für die relative Abnahme des jüdischen Bevölkerungsanteils lag in der geringen Geburtenzahl und dem zunehmenden Anteil christlich-jüdischer Mischehen, bei denen die Kinder meist christlich erzogen wurden. Die jüdische Bevölkerung konzentrierte sich zunehmend in den großen Städten. Um 1910 lebten 1/5 aller deutschen Juden allein in der Stadt Berlin mit Umlandgemeinden, in der der jüdische Bevölkerungsanteil etwa 5 bis 10% ausmachte. Ähnliche Prozentzahlen an jüdischer Bevölkerung ergaben sich für Frankfurt am Main, Breslau und Hamburg. Andererseits gab es auch ländliche Regionen mit über dem Durchschnitt liegenden jüdischen Bevölkerungsanteil, wie die preußischen Provinzen Posen, Westpreußen sowie Oberschlesien, außerdem Hessen und Elsaß-Lothringen. In den Ostprovinzen mit gemischt deutscher und polnischer Bevölkerung zählten sich die Juden ganz überwiegend zum Deutschtum. Unter den Juden war die Tendenz zur Assimilation in die bürgerliche deutsche Gesellschaft lange Zeit stark ausgeprägt. Der Zionismus, der eine nationale Heimstätte für die Juden in Palästina zu begründen suchte, wurde von der überwältigenden Mehrheit der deutschen Juden abgelehnt. 1893 wurde der Zentralverein Deutscher Bürger jüdischen Glaubens gegründet und der Name des Vereins war Programm. Der Zentralverein machte sich die Bekämpfung des Antisemitismus zur Aufgabe, lehnte aber alle Vorstellungen von den Juden als einem Volk oder eigenen Rasse ab, sondern betrachtete die deutschen Juden gewissermaßen als einen der deutschen Stämme. Insgesamt waren die Juden im Bereich von Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und akademischen Berufen außerordentlich erfolgreich und leisteten einen gesellschaftlichen Beitrag, der weit über ihrem prozentualen Bevölkerungsanteil lag. Gleichwohl konnte der Antisemitismus aus unterschiedlichen Gründen gerade im Kaiserreich politisch Fuß fassen. Bestimmte Berufe waren den Juden praktisch verschlossen. So war es für einen Juden praktisch unmöglich, Offizier zu werden, was eine schwerwiegende Einschränkung war, da der Offiziersstand zu den angesehensten Berufen des Kaiserreiches gehörte. Der Anteil jüdischer Universitätsprofessoren lag prozentual deutlich unter dem Anteil jüdischer Privatdozenten, was zumindest zum Teil Ausdruck eines antisemitischen Vorurteils bei der Lehrstuhlbesetzung war. Juden war es erschwert oder unmöglich, ein höheres Staatsamt zu erhalten. Einen jüdischen Minister oder Staatssekretär gab es im Kaiserreich nicht, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien, wo ein getaufter Jude, Benjamin Disraeli, sogar Premierminister hatte werden können. Allerdings muss eingeschränkend gesagt werden, dass auch andere Bevölkerungsgruppen Schwierigkeiten hatten, bestimmte Positionen zu erreichen. Beispielsweise stießen Katholiken vielfach auf Vorurteile und Bürgerliche hatten gegenüber Adeligen deutliche Nachteile, wenn es um höhere Offiziers- oder Verwaltungslaufbahnen ging. Nationale Minderheiten. Das Deutsche Reich verstand sich als einheitlicher Nationalstaat. Dennoch gab es 1880 neben den damals fast 42 Millionen deutschen Muttersprachlern rund 3,25 Millionen Nicht-Deutschsprachige, darunter 2,5 Millionen Polen und Tschechen, 140.000 Sorben, 200.000 Kaschuben, 150.000 Litauer, 140.000 Dänen sowie 280.000 Franzosen und Wallonen. Diese lebten fast überwiegend in der Nähe der Außengrenzen des Reiches. Nicht nur die Regierung, sondern auch das nationalgesinnte Bürgertum befürwortete grundsätzlich die Politik der Germanisierung. Dabei spielte die Schule mit dem Ersatz des muttersprachlichen Unterrichts durch die deutsche Sprache eine zentrale Rolle. Im Zusammenhang mit dem Kulturkampf, aber eben auch der Nationalisierungspolitik, wurden die polnischen Pfarrer durch weltliche, meist deutsche Lehrer ersetzt. War der preußische Staat vor der Reichsgründung gegenüber seinen nationalen Minderheiten überwiegend sehr tolerant gewesen und hatte den Schulunterricht in der Muttersprache ausdrücklich gefördert, so wich diese Toleranz insbesondere in den polnischsprachigen Gebieten im Osten zunehmend einer Politik der kulturellen Germanisierung. Eine gewisse Ausnahme bildeten die überwiegend französischsprachigen Gebiete Elsass-Lothringens, wo die französische Sprache auch als Schulsprache zugelassen war. Wichtig war die Einführung des Deutschen als Amts- und Gerichtssprache. Im Fall der polnischen Bevölkerung kamen später auch Maßnahmen hinzu, die den polnischen Großgrundbesitz zugunsten deutscher Siedler begrenzen sollten. Dennoch hatte diese Politik nur begrenzten Erfolg oder war, wie Kritiker bemerkten, sogar kontraproduktiv, da sie die Polen, die zuvor mit der toleranten Haltung des preußischen Staates relativ gut leben konnten, gegen die neue Obrigkeit aufbrachte. Trotz finanzieller Anstrengungen und markiger nationalistischer Reden, wir gehen hier keinen Schritt zurück, kam es eher zu einer Zunahme des polnischsprachigen Bevölkerungsanteils und Rückgang des deutschen Bevölkerungsanteils, beispielsweise in der Provinz Posen. Die Minderheiten versuchten, ihre eigene Identität zu bewahren. Alle Nationalitäten waren beispielsweise relativ stabil im Reichstag vertreten. Selbst die ins Ruhrgebiet ausgewanderten Polen hielten an ihrer Herkunft fest. Dort entstanden starke polnische Gewerkschaften. Allgemeine Bevölkerungsentwicklung. Ein Kennzeichen der Geschichte des Kaiserreiches war das enorme Wachstum der Bevölkerung. Im Jahr 1871 lebten im Reich 41 Millionen Einwohner, 1890 waren es über 49 Millionen und 1910 zählte man fast 65 Millionen Einwohner. Nicht zuletzt durch Binnenwanderungen, zunächst aus der Umgebung, später auch durch Fernwanderungen, etwa aus den agrarischen preußischen Ostgebieten nach Berlin oder Westdeutschland, wuchs die Stadtbevölkerung und insbesondere die Großstadtbevölkerung stark an. Lebten 1871 noch 64% der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern und nur 5% in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern, kam es bereits 1890 zu einem Gleichstand zwischen Stadt- und Landbewohnern. Im Jahr 1910 lebten nur noch 40% in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern, aber 21,3% in Großstädten. Damit verbunden war auch eine Veränderung der Lebensweisen. So unterschied sich das Leben etwa in den Mietskasernen von Berlin grundlegend vom Leben auf dem Dorf. Dieser Wandel war nur möglich, weil die Wirtschaft aufs Ganze gesehen während des Reiches in der Lage war, genügend Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Eine wichtige Voraussetzung war der Aufschwung des Bankenwesens und insbesondere die Entwicklung der großen Universalbanken. In diese Zeit fällt der Übergang Deutschlands von einem noch stark agrarisch geprägten Land zu einem modernen Industriestaat. Dabei dominierte zu Beginn des Reiches eindeutig der Eisenbahnbau und die Schwerindustrie. Später kamen als neue Leitsektoren die chemische Industrie und die Elektroindustrie hinzu. 1873 hatte der Anteil des primären Sektors am Nettoinlandsprodukt bei 37,9% und das der Industrie bei 31,7% gelegen. 1889 war der Gleichstand erreicht und 1895 kam die Landwirtschaft nur noch auf 32%, der sekundäre Sektor dagegen auf 36%. Diese Veränderung spiegelte sich auch in der Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse wider. Lag die Relation der landwirtschaftlich Berufstätigen gegenüber denen in Industrie, Verkehr und Dienstleistungssektor 1871 noch bei 8,5 Millionen zu 5,3 Millionen, betrug das Verhältnis 1880 9,6 zu 7,5 Millionen und 1890 9,6 zu 10 Millionen. Im Jahr 1910 zählte man 10,5 Millionen Beschäftigte in der Landwirtschaft, hingegen in Industrie, Verkehr und Dienstleistungsberufen 13 Millionen Arbeitnehmer. Sozialgeschichtlich war das Kaiserreich vor allem geprägt vom Aufstieg der Arbeiterschaft. Dabei entwickelten sich die unterschiedlichen Herkunftsgruppen aus ungelernten, angelernten und gelernten Arbeitern bei allen weiter bestehenden Unterschieden durch die gemeinsamen Erfahrungen am Arbeitsplatz, aber auch in den Wohnquartieren tendenziell ein spezifisches Selbstverständnis der Arbeiterbevölkerung. Mit der Entstehung von Großbetrieben, neuen staatlichen Dienstleistungen und der Zunahme von Handel und Verkehr nahm daneben die Zahl der Angestellten sowie der kleineren und mittleren Beamten zu. Diese achteten auf soziale Distanz zu den Arbeitern, auch wenn sich ihre ökonomische Lage von der der Industriearbeiter nur unwesentlich unterschied. Zu den stagnierenden Teilen der Gesellschaft gehörte der alte städtische Mittelstand. Vor allem die Handwerker fühlten sich oft von der Industrie in ihrer Existenz bedroht. Die Realität war allerdings differenziert. Es gab auf der einen Seite übersetzte traditionelle Handwerksberufe, andererseits profitierte das Bau- und Nahrungsmittelhandwerk von der wachsenden Bevölkerung und der Stadtentwicklung. Daneben passten sich viele Berufe an die Entwicklung an. So stellten die Schuhmacher keine Schuhe mehr her, sondern reparierten sie nur noch. Dennoch blieb die Sorge um den sozialen Abstieg ein Kennzeichen der Handwerkspolitik des Kaiserreichs. Ein Kennzeichen des Kaiserreichs war, dass es dem Bürgertum gelang, seine kulturellen Normen weitgehend durchzusetzen. Das Wirtschaftsbürgertum vor allem in Form der großen Industriellen ökonomisch führend war und die Bildungsbürger Deutschland zu einem Zentrum der Wissenschaft und Forschung machten. Gleichzeitig aber blieb der politische Einfluss des Bürgertums durch die Eigenarten des politischen Systems, aber auch durch den Aufstieg der Arbeiter und der neuen Mittelschichten begrenzt. Ökonomisch war die Existenz des grundbesitzenden Adels vor allem in Ostelbien durch die zunehmende internationale Verflechtung des Agrarmarktes bedroht. Die Forderung des Adels und der landwirtschaftlichen Interessenverbände nach staatlicher Hilfe wurde ein Merkmal der Innenpolitik während der Kaiserzeit. Gleichzeitig sorgte die preußische Verfassung dafür, dass der Adel im größten Staat des Reiches zahlreiche Sonderrechte behielt. Auch konnte der Adel in Militär, Diplomatie und Bürokratie seinen Einfluss bewahren. Wandel und Entwicklung der politischen Kultur. Das Kaiserreich war prägend für die politische Kultur in Deutschland weit über das Ende der Monarchie hinaus. Industrialisierung, Urbanisierung sowie die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel die Verbreitung der Tageszeiten bis in die unteren Schichten hinein und andere Faktoren, veränderten auch den Bereich der politischen Kultur. War die Politik zuvor überwiegend eine Sache der Eliten und Honoratioren, kam es nunmehr zu einer Fundamentalpolitisierung, an der in unterschiedlicher Weise fast alle soziale Gruppen einen Anteil hatten. Dazu beigetragen hat zweifellos auch die Einführung des allgemeinen und gleichen Männerwahlrechts ab dem Alter von 25 Jahren auf Reichsebene. Ein Indiz für die Veränderung war die Zunahme der Wahlbeteiligung. Beteiligten sich 1871 nur 51% der Wahlberechtigten an den Reichstagswahlen, waren es 1912 84,9%. Entstehung der politischen Lager. In die Reichsgründungszeit fällt die Ausprägung der verschiedenen politischen Lager. Karl Rohe unterscheidet dabei ein sozialistisches, ein katholisches und ein nationales Lager. Andere Autoren unterteilen letzteres noch einmal in ein nationales und ein liberales Lager. Ungeachtet von Parteispaltungen, Zusammenschlüssen und ähnlichen Ereignissen prägten diese Lager bis in die Weimarer Republik hinein das politische Leben weitgehend mit. Alle diese Grundorientierungen hatte es in der einen oder anderen Weise bereits vor der Gründung des Kaiserreiches gegeben. Allerdings entstand mit dem Zentrum erstmals eine starke katholische Partei, die annähernd alle sozialen Gruppen von der katholischen Landbevölkerung, die Arbeiterschaft bis hin zum Bürgertum und Adel erreichte. Allerdings blieb die Parteiorganisation schwach und das Zentrum entwickelte sich nicht zu einer Massenpartei. Ein weiteres Kennzeichen war der Aufstieg der Sozialdemokratie. Insgesamt hatte sich deren Anhängerschaft von 1874 bis 1912 verachtfacht. Von einem Stimmenanteil von etwa 9,4% 1877 stieg der Stimmenanteil auf 28,9% 1912. Dem Aufstieg der Sozialdemokraten stand dabei kein signifikanter Abstieg des bürgerlichen und des katholischen Lagers gegenüber. Obwohl das Zentrum seinen Mobilisierungsgrad aus der Kulturkampfzeit nicht vollständig halten konnte, gelang es der Partei, sich auch angesichts einer wachsenden Wählerzahl zu behaupten. Bei allen Verwerfungen gelang es auch dem bürgerlichen Lager, weiterhin etwa ein Drittel der Wahlberechtigten zu erreichen. Nach der überproportionalen Stellung der Nationalliberalen und der freikonservativen Partei zu Beginn des Kaiserreiches gab es innerhalb dieses Bereiches erhebliche Verschiebungen. Am Ende des Kaiserreiches lagen Linksliberale, Konservative und Nationalliberale mit jeweils etwas mehr als 10% gleich auf. Nicht zuletzt aufgrund des Kulturkampfes und später des Sozialistengesetzes entwickelten die katholische Bevölkerung und die Anhänger der Sozialdemokratie einen besonders starken inneren Zusammenhalt. Begünstigt durch weitere Faktoren entstand ein katholisches und sozialdemokratisches Milieu. In deren Umfeld entwickelte sich jeweils ein Organisations- und Vereinswesen, das die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe von der Wiege bis zur Bahre erfüllte. Im katholischen Milieu war die Entwicklung differenziert. Vor allem in den agrarischen Teilen des katholischen Deutschland banden die Pfarrer, die Kirche sowie die traditionellen gemeindenahen Vereine die Menschen an das Milieu. In den Industriegebieten und Städten dagegen entwickelten sich zur Integration der katholischen Arbeiterbevölkerung mit dem Volksverein für das katholische Deutschland und den christlichen Gewerkschaften Organisationen mit Millionen von Mitgliedern. Im sozialdemokratischen Bereich entwickelten sich nach dem Ende des Sozialistengesetzes nicht nur die SPD zu einer Massenorganisation. Noch stärker stiegen die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften an. Außerdem entstand teilweise auf älteren Grundlagen ein weit verzweigtes Vereinswesen der Arbeiterbildungsvereine, der Arbeitersänger oder der Arbeitersportvereine. Konsumgenossenschaften rundeten dieses Bild ab. Das Selbstverständnis und die Lebensweise von Katholiken, von Sozialdemokraten und der protestantischen bürgerlichen Gesellschaft fielen deutlich auseinander. Ein Wechsel zwischen ihnen war kaum möglich. Der Zusammenhalt wurde durch die jeweilige Sozialisation auch nach dem Ende von Kulturkampf und Sozialistengesetzen weitergetragen. Massenorganisation. Nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in fast allen Lebensbereichen entfaltete sich die Massenmobilisierung zur Durchsetzung von Interessen und anderen gesellschaftlichen Zielen. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums mobilisierten ein übersteigerter Nationalismus und die Kolonialbewegung Anhänger aus verschiedenen sozialen Gruppen. Der Deutsche Flottenverein stützte sich auf 1,2 Millionen Mitglieder. Zumindest zeitweise gelang es auch dem Antisemitismus, beachtliche Resonanz zu finden. Dazu gehört die Christlich-Soziale Partei um den Prediger Adolf Stöcker. Einige wirtschaftliche Interessenorganisationen griffen diese populistischen Forderungen auf, um so ihre eigene Position zu stärken. Besonders stark ausgeprägt war der Antisemitismus etwa im Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband. Eng verbunden waren Nationalismus und Antisemitismus im Alldeutschen Verband. Besonders erfolgreich organisierte der Bund der Landwirte, BDL, auch mit nationalen und antisemitischen Untertönen Landwirte aus dem ganzen Reich, wobei die Führung jedoch stets bei den ostelbischen Agrariern lag. Er stützte sich dabei auf eine gut ausgebaute Organisation mit Millionen von Mitgliedern. Der Unterstützung des Bundes verdankten sich eine große Zahl von Reichs- und Landtagsabgeordneten ihr Mandat. Diese waren daher auch inhaltlich dem BDL verpflichtet. Weniger erfolgreich in dieser Hinsicht waren die industriellen Verbände wie der Zentralverband Deutscher Industrieller, CDI. Aber auch diesem gelang es, durch eine erfolgreiche Lobbyarbeit im Hintergrund, etwa in der Schutzzollfrage, die Politik zu beeinflussen. Mit den großen Industrieverbänden CDI und dem Bund der Industriellen verbunden waren die vor allem seit den 1890er Jahren entstehenden Arbeitgeberverbände, die sich primär gegen die Mitspracheansprüche der Gewerkschaften richteten. Neben den großen Interessenverbänden gab es zahlreiche weitere wirtschaftlich orientierte Organisationen. Allein im Bereich Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe existierten 1907 500 Verbände mit ca. 2000 angeschlossenen Organisationen. Ein Aspekt der Verknüpfung von Politik und Interessenvertretung in der Arbeiterbevölkerung war die Entstehung von Richtungsgewerkschaften. Träger waren der linke Liberalismus, das katholische Milieu und die Sozialdemokratie. Dabei hatten die sogenannten freien Gewerkschaften im Umfeld der SPD nach dem Ende des Sozialistengesetzes die meisten Mitgliederzahlen. In wichtigen Industriegebieten wie dem Ruhrgebiet waren die christlichen Gewerkschaften teilweise aber ebenso stark oder sogar stärker. Hinzu kamen in diesem Gebiet nach der Jahrhundertwende auch Organisationen der polnisch sprechenden Bergarbeiter, sodass die nichtsozialistischen Gewerkschaften in diesem industriellen Kernbereich des Reiches sehr bedeutend waren. Besonders schwer tat sich der linke Flügel des Liberalismus mit dieser neuen Form der Politik. Zwar bestanden seit den 1860er Jahren mit den Hirsch-Dunkerschen Gewerkevereinen liberal ausgerichtete Gewerkschaften, ihr Mobilisierungserfolg blieb allerdings vergleichsweise gering. Der Wandel des Nationalismus. Zwar gab es weiterhin einzelstaatliche und dynastisch geprägte Sonderidentitäten. Aber im Überblick gewann die Identifikation mit der Gesamtnation eine gesellschaftlich prägende Bedeutung. Während des Kaiserreichs hat sich die Nationalstaatsidee deutlich gewandelt. Der alte Nationalismus war bis 1848-49 eine auf Veränderung abzielende Oppositionsbewegung, die sich aus den klassisch-liberalen Idealen der Französischen Revolution gespeist und sich gegen die zu der Zeit als konservativ geltenden Kräfte der Restaurationsära gerichtet hatte. Spätestens mit der Reichsgründung begannen sich die Schwerpunkte zu verlagern. Die bisherigen Gegner auf der Rechten übernahmen nationale Ideen und Ziele. Der Nationalismus wurde tendenziell konservativ geprägt. Auf längere Sicht verlor dabei das demokratische Element an Gewicht. Wichtiger als die Freiheit wurde die Einheit. Dies führte unter anderem zu einer Wendung gegen die nationalen und kulturellen Minderheiten im Reich, insbesondere gegen die Polen und in Verbindung mit dem ab Ende der 1870er Jahre an Bedeutung gewinnenden rassistisch begründeten Antisemitismus gegen die Juden. Vergleiche Berliner Antisemitismusstreit. In diesem Zusammenhang gehören auch die nationalen Leidenschaften im Kampf gegen den ultramontanen Katholizismus. Im weiteren Verlauf der Reichsgeschichte richtete sich der Nationalismus nicht zuletzt gegen die Sozialdemokratie. Deren internationalistische und revolutionäre Ideologie schien der politischen Elite und ihren Anhängern ein Beleg für ihre Reichsfeindlichkeit zu sein. Vor diesem Hintergrund wurden die Sozialisten und Sozialdemokraten seit Ende des 19. Jahrhunderts noch während der Ära Bismarck als vaterlandslose Gesellen diffamiert bzw. deren entsprechender Ruf in den damaligen regierungsfreundlichen und kaisertreuen Zeitungen lanciert. Der Nationalismus im Kaiserreich entfaltete seit der Reichsgründung eine bis dahin unbekannte Breitenwirkung und erfasste im Zusammenwirken mit dem sich ebenfalls verstärkenden Militarismus nunmehr auch die kleinbürgerlichen und bäuerlichen Bevölkerungsteile. Getragen wurde der Nationalismus von den Turn-, Schützen-, Sänger- und vor allem den Kriegervereinen. Aber auch Schule, Universität, die evangelische Kirche und das Militär haben zur Verbreitung beigetragen. Kaiser und Reich setzte sich als feststehender Begriff durch. Dagegen hat die Verfassung des Reiches keinen eigenständigen Symbolwert entwickeln können. Von den Institutionen gewannen nur der Reichskanzler und der Reichstag in dieser Hinsicht eine gewisse Bedeutung. Der Reichstag und die allgemeinen Wahlen wurden zu einem sichtbaren Stück nationaler Einheit. Mit den Feiern zu den Kaisergeburtstagen, dem Sedanstag und anderen Gelegenheiten durchdrang das Nationale den Jahreskalender, vor allem der bäuerlichen und bürgerlichen Bevölkerung. Sichtbar wurde der Nationalismus auch in den zahlreichen Nationaldenkmälern wie dem Niederwaldendenkmal, dem Hermannsdenkmal, später den Kaiser-Wilhelm-Denkmälern auf dem Deutschen Eck oder der Porta Westfalica, den zahlreichen Bismarck-Türmen bis hin zu den lokalen Kriegerdenkmälern. Auf längere Sicht konnten sich auch die Reichsfeinde der Zugkraft des Nationalen nicht entziehen. Auf den Katholikentam wurde seit 1887 nicht nur ein Hoch auf den Papst, sondern auch eins auf den Kaiser ausgebracht. Vor allem nach Kriegsbeginn 1914 zeigte sich, dass auch die Arbeiter vom Nationalismus keineswegs unbeeinflusst blieben. Vor allem während der wilhelminischen Epoche trat neben dem halboffiziellen Nationalismus immer stärker ein völkischer Radikalnationalismus, wie ihn etwa der Alldeutsche Verband repräsentierte. Er propagierte nicht nur die Schaffung eines großen Kolonialreiches, sondern auch einem von Deutschland beherrschten mitteleuropäischen Machtbereich.